SWR 2 Zeitgenossen.
Das oberste Gericht der EU, der EuGH, entscheidet viel und bestimmt damit einen großen Teil unseres Lebens. Da geht es nicht nur darum, wie viel Mehrwertsteuer zu zahlen ist oder wie krumm eine Gurke sein darf. Da sind ganz grundsätzliche Dinge zu klären. Wie ist ein Bereitschaftsdienst bei der Arbeit zu bezahlen? Welche Regeln gelten bei der Verteilung von Asylbewerbern in ganz Europa? Gibt es Strafen, wenn das mit der Reinhaltung der Luft nicht klappt? Die Liste ist lang. Im Grunde wird fast jeder Lebensbereich irgendwie durch europäische Gesetze geregelt. Und wenn es zum Streit kommt über diese europäische Regeln, dann ist das nicht der Europäische Rat, also die Regierungschefs der EU-Länder oder das Europaparlament oder die EU-Kommission, sondern das ist der Europäische Gerichtshof, der das letzte Wort hat. Und in diesen Gerichtshof entsendet jedes Mitgliedsland eine Richterin oder einen Richter. Und ich sitze jetzt gerade hier in Luxemburg im Arbeitszimmer des deutschen Richters Thomas von Dannwitz, also einer von 27 Richterinnen und Richtern, die den großen Tanker EU steuern. Ich freue mich sehr, Herr von Dannwitz, dass ich Sie besuchen kann. Schön, dass wir sprechen können. Hier in diesem großen Gebäudekomplex mit den goldenen Türmen sitzen ja vermutlich, denke ich mal, nur Europafreunde, also Menschen, die sich für die EU einsetzen wollen. Aber wir müssen lernen, es gibt in der EU eine Menge Menschen, auch Politiker, die EU kritisch sehen. Ja, das ist vielleicht sogar harmlos formuliert, vielleicht muss man sogar von Europafeinden sprechen. Mhm. Sei es in Italien, sei es in Frankreich, in der Partei von Marine Le Pen, in den Niederlanden, in Schweden, in Polen. Herr von Dannwitz, treffen Sie in Ihrem Alltag überhaupt auf Europafeinde?
Feind ist natürlich ein großes Wort, was ich vielleicht so nicht in den Mund nehmen würde. Aber zunächst mal, Voraussetzung, um hier zu arbeiten, ist keineswegs, dass man eine bestimmte Meinung zu Europa hat, also etwas europafreundlicher oder etwas europafeindlicher wäre, sondern Voraussetzung zumal für die Mitglieder, also die Richterinnen und Richter bzw. Generalanwältinnen und Generalanwälte, ist, dass sie Gewähr für die Unabhängigkeit ihres Urteils bieten. Das ist wichtig.
Okay, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man hier arbeitet, wenn man mit der EU nichts anfangen kann.
Ich denke schon, dass die meisten sozusagen einen positiven Bezug zu Europa haben und auch möchten, dass sozusagen Europa funktioniert. Ich persönlich bin sicherlich mit einer tiefen europäischen Überzeugung hierher gekommen und bin auch noch immer ein Europäer, der dem Ganzen wirklich einen Sinn geben möchte. Und ich glaube auch, und das ist vielleicht ein Teil der Antwort, die ich jetzt über meine persönliche Erfahrung hinaus da für wichtig halte. Ich glaube eigentlich, dass die Leute vor allem in Deutschland viel klüger sind als manches, was man in der öffentlichen Meinung so hört. Wenn Sie die Meinungsumfragen sich nach dem Beginn des Ukraine-Krieges ansehen, viele Leute sagen, naja, Europa muss zusammenstehen, um diese Herausforderung zu bestehen. Beispielsweise das Unbehagen darüber, dass man weltweit operierende Unternehmen nicht gerecht besteuern kann. Jeder, der damit mal konfrontiert ist und sagt, ja Moment mal, warum zahlen die denn eigentlich keine Steuern, der sieht ein, das muss geregelt werden, nur ein einzelnes Land kann das nicht sinnvoll regeln, ganz zu schweigen von Beispielen, die wir alle im Hinterkopf haben. Also der Klimawandel, den können wir nicht rein national bekämpfen. Aber um auch auf dem Weltmaßstab Gehör zu finden, reicht es eben nicht, dass selbst so ein großes Land wie Deutschland sich räuspert, sondern da muss Europa zusammenstehen, eine gemeinsame Position haben, um etwas erreichen zu können gegenüber den großen Ländern und den großen Emittenten. Die Namen der Länder, also China oder die USA oder Russland, die brauchen wir ja nicht näher auszuführen, aber die sind ja allen bekannt. Das heißt, wir sind mit diesem europäischen Projekt ganz aktuell zum Erfolg verurteilt. Wir sind auch historisch mit dem europäischen Projekt zum Erfolg verurteilt, weil wir ja die Erfahrung gemacht haben, dass es gegeneinander in vielen Jahrhunderten eben nicht funktioniert hat. Natürlich ist Europa nicht so effizient, wie wir es uns manchmal wünschen. Und Europa ist auch nicht so erfolgreich, wie wir es uns wünschen. Aber woran liegt das? Das liegt beispielsweise daran, dass bei gewissen Fragen, die Mitgliedstaaten dann immer noch sagen, naja, da möchten wir aber das letzte Wort behalten.
Sie sitzen ja hier an diesem Schreibtisch und denken über die einzelnen Fälle nach. Wie soll man das lösen? Welche Prinzipien gibt es? Da denken Sie schon auch an die EU mal so insgesamt, wie die funktionieren kann?
Dahinter steckt so ein bisschen die Frage, oder zurückgefragt, steckt sie nicht dahinter, dass wir so ein gewisses Bild von Europa im Kopf haben und uns das Recht dann sozusagen dahingehend zurechtschustern, um es mal ein bisschen unfreundlich, aber ein bisschen deutlich zu sagen. Da möchte ich zunächst mal sagen, dass man erstaunt ist, was im Europarecht alles wie geregelt ist. Und in der Diskussion, das ist mir eigentlich wichtig an der Stelle, ist es häufig so, dass selbst Professorenkollegen machen sich nicht immer die Mühe, genau nachzugucken, was denn da eigentlich in diesen recht komplizierten und kompromissbehafteten Rechtsakten nun eigentlich alles drinsteht. Aber für uns ist das ist ganz einfach der Ausgangspunkt jeder Überlegung.
Sie müssen sich orientieren an dem, was da geschrieben wird in den europäischen Normen, was der europäische Gesetzgeber sagt, und das ist für Sie der Maßstab.
Genau, und das legen wir aus, und dann sind wir genauso wie deutsche Gerichte in der Frage, wenn sie denn gestellt ist, ob das gegen höheres Recht, beispielsweise die genannten Grundrechte, verstößt. Das gehört hier zum Tagesgeschäft, ist aber immer eine sehr schwierige Abwägung.
Das hilft mir jetzt bei der Überleitung zu einem sehr umstrittenen Thema, das Ihnen aber auch, glaube ich, sehr am Herzen liegt. Ich rede von der Vorratsdatenspeicherung. Ich habe mal gezählt, es gab, glaube ich, jetzt inzwischen 13 Entscheidungen seit 2009 des Gerichtshofs zur Vorratsdatenspeicherung. Also das ist die Speicherung von Telefon- und Internetverbindungen. Nicht das Speichern des Inhalts, sondern das Festhalten, wer hat mit wem telefoniert oder wer stand wann mit wem in Kontakt. Der Europäische Gerichtshof hat das ja immer sehr kritisch gesehen, die Vorratsdatenspeicherung. Und Sie waren in vielen Entscheidungen der Berichterstatter. Das heißt, Sie haben darüber wirklich intensiv nachgedacht. Was war für Sie das Problem bei dem Thema?
Man muss wissen, es ist die Charta der Grundrechte der Europäischen Union in Kraft getreten. Und diese Charta regelt nicht nur dieses Recht auf Schutz des Privatlebens ganz ausdrücklich, sondern sieht da auch den Schutz der Kommunikation dieser Privatpersonen, der Bürger, vor. Und die Präambel dieser Charta sagt ganz ausdrücklich, dass die Bürgerrechte zu stärken sind, und zwar insbesondere auf die neuere technologische Entwicklung. Und wenn man diesen Hintergrund hat und dann weiß, was man aus solchen Daten alles herauslesen kann, wenn man sich vorstellt, wie diese Daten eben dann genutzt werden können, um sehr präzise Schlüsse auf das Privatleben der Menschen zu ziehen und schließlich dann natürlich auch, die Missbrauchsgefahr, die relativ hoch ist bei solchen Daten.
Welchen Missbrauch meinen Sie?
Dass es natürlich möglich ist, einen Datenzugang zu beantragen zu einem bestimmten Zweck, aber dann aus den Daten Schlussfolgerungen zu ziehen, die in ganz anderen Zusammenhängen relevant sein könnten.
Also dass Menschen quasi bloßgestellt werden auf der vielleicht vertretbaren Suche nach einem bestimmten Problem oder Delikt oder Täter, aber dadurch eben ganz andere Dinge dann offengelegt werden.
Genau. In vielen mitgliedstaatlichen Systemen, die wir gesehen haben, dort waren die Befugnisse des Zugangs relativ weit. Es gab keine unabhängige Kontrolle, so wie sie beispielsweise in Deutschland vorgesehen ist durch einen richterlichen Beschluss. Und das war für uns durch diese gesamte Rechtsprechung der Grund, warum wir eine allgemeine Vorratsdatenspeicherung dann nicht für zulässig erklärt haben. Das waren schwierige Beratungen. Das waren Beratungen, in denen auch jeder Richter sozusagen seine eigene Sicht der Dinge eingebracht hat, in der es Richter gab, die eher zurückhaltend waren, Richter gab, die eher die Dinge weniger kritisch gesehen haben. Aber wir müssen ja Und das ist eben das Besondere unserer Aufgabe. Wenn es eine unionsrechtliche Regelung gibt, müssen wir ihr eine einheitliche Auslegung geben. Insofern waren dann auch alle einig hier am Gerichtshof, es muss einheitlich ausgelegt werden. Aber in dem Fall ging es halt auch darum, einen glaubwürdigen Grundrechtsschutz zu gewährleisten. Und wir haben ja dann bestimmte Möglichkeiten für die Vorratsspeicherung von Daten zugelassen. Aber eben die generelle Speicherung von Verbindungs- und Lokalisationsdaten haben wir für unzulässig erklärt.
Ich stelle mir vor, dass das ja nicht ganz leicht war, weil ich habe die Verhandlungen verfolgt. Ich war ja teilweise in Luxemburg und habe zugehört und habe gemerkt, wie viel Protest aus den Mitgliedsländern kam. Ich erinnere mich an einen sehr gruseligen irischen Fall. Und da sagte eben die irische Regierung, ohne diese Verbindungsdaten hätten wir den Täter nie gefunden. Das kann doch nicht sein, dass ihr das wollt, dass sowas nicht mehr klappt in Zukunft. Also was macht das mit einem, wenn man doch so einen starken Widerspruch bekommt?
Naja, also es macht sicherlich zwei Dinge. Das erste ist, man ist als Richter zunächst einmal sehr nachdenklich. Man überlegt und man weiß, man muss sehr genau überlegen, was richtig ist. Man muss sich die Dinge schwer machen. Ich glaube, das ist das, was man wirklich lernt. Das zweite ist, Sie haben recht, dass es viele Mitgliedstaaten gab, die vor uns plädiert haben und die bei der Vorratsdatenspeicherung bleiben wollten, was ja auch nicht verwunderlich ist, weil es natürlich ein sehr effizientes und kostengünstiges Mittel ist, um eben festzustellen, ob eine Verbindung von Personen zu einem kriminellen Kontext bestehen, ja oder nein. Aber man muss natürlich auch wissen, dass es Regierungen sind, die vor uns plädieren. Wenn 15 Regierungen hier sind, sind aber 12 Regierungen nicht anwesend, die natürlich nicht im gegenteiligen Sinne plädieren, aber die natürlich
durch ihre Abwesenheit zeigen,
dass sie in dem Thema keine starke Meinung haben oder vielleicht eher schlicht und ergreifend mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs einverstanden sind. Hinzu kommt natürlich, dass die Interessen der Bürger natürlich durch NGOs oder durch private Kläger nur ganz unzureichend vertreten sind. Also in dem Fall, wenn Sie von dem irischen Fall sprechen, ist es ja im Grunde genommen nur der mittlerweile als Mörder verurteilte Täter, der sozusagen durch seinen Anwalt vertreten war und die Gegenposition vertreten hat.
Also ist nicht unbedingt repräsentativ, was Sie hier im Gerichtssaal sehen.
Genau. Und in dem irischen Fall, das nur sozusagen am Rande, der entscheidende Punkt war, dass es schon sehr frühzeitig die irischen Polizeibehörden die letzten Kommunikationen des Handys des Opfers festgestellt hatten, dass es Verbindungen mit mehreren Personen gab, die aber nicht zu ermitteln waren, weil die entsprechenden SIM-Karten anonym verkauft worden waren. Also das eigentliche Problem war, dass man SIM-Karten anonym verkaufen konnte.
Herr von Dantwitz, Sie sind seit 2006 am EuGH, also wirklich schon eine sehr lange Zeit. Es ist auch ungewöhnlich für die deutschen Richter bislang gewesen. Frühere deutsche Richterinnen und Richter waren ja immer nur eine Amtszeit hier in Luxemburg. 6 Jahre. Bei Ihnen ist es schon die dritte Amtszeit. Ist das sinnvoll, das so zu handhaben? Man würde denken, in Frankreich haben die das schon immer so gemacht, das war gut.
Also, wenn es darum geht, dass ein neuer Richter bei uns in den Kollegenkreis eintritt, dann ist es selbst bei den Kollegen, die aus französischsprachigen Ländern kommen, so, dass sie sich zunächst orientieren müssen, dass die Usancen des Hauses, die Üblichkeiten, die Art und Weise, wie man berät, dass man sich sozusagen einfinden muss. Das dauert eine erhebliche Zeit. Dann müssen viele Kollegen, selbst diejenigen, die sich vorher mit dem Europarecht beschäftigt haben, müssen gerade in den Themen des europäischen Fachrechts, also ob das das Umweltrecht ist oder ob das die Fluggastentschädigungen sind oder ob das die Nichtdiskriminierungsfälle sind, die man hier natürlich sehr, sehr genau kennen muss. einfach weil man sehr genau auch verstehen muss, wie die Urteile geschrieben sind, was präzise ein Halbsatz bedeutet, den man vielleicht auch anders lesen könnte. Jedenfalls hat das Wort der Richter, die eine erhebliche Erfahrung aufweisen, hat hier natürlich ein ganz besonderes Gewicht. Auch einfach deshalb, weil man sagen kann, Moment mal, da geht es um das gleiche Problem, was wir vor 10 Jahren schon einmal in dieser und jener Konstellation hatten. Und da haben wir so entschieden. Und man kann dann erklären, warum es hier vielleicht genauso entschieden werden müsste. Oder man sagt, nein, es muss genau anders entschieden werden, weil in dem entscheidenden Punkt unterscheiden sich die Fälle. Also man verfügt einfach über einen gelebten Erfahrungsschatz. Und das ist in manchen Beratungen ganz unverzichtbar, dass man da sozusagen mithalten kann, und die ersten Jahre kann das selbst der beste Richter oder die beste Richterin kann das nicht kompensieren. Also zunächst braucht man einige Zeit, um hier wirklich sozusagen vollends anzukommen, und deswegen zahlt sich das in der Tat aus, wenn man lange bleibt.
Und das ist in Deutschland auch gelernt worden. Das war ja eben früher nicht unbedingt so.
Genau.
Was heißt das eigentlich, Berichterstatter zu sein?
Das heißt nicht, dass man bestimmt, wie der Gerichtshof entscheidet. Aber das heißt, dass man sozusagen die Akte sehr, sehr genau kennt. In der mündlichen Verhandlung ist der Berichterstatter natürlich derjenige, der die Fragen an die Parteien stellt, um den Vortrag zu präzisieren, aber auch um gewisse Vorhalte zu machen, Gegenargumente zu bringen, um zu sehen, was wird darauf erwidert, ist das plausibel, ist das nicht plausibel. Das muss ja sozusagen transparent gemacht werden.
Erlebt man dabei Überraschungen? Man hat ja schon, Sie als Berichterstatter haben ja schon die Akten gesehen und so weiter, die Schriftsätze und so weiter, und dann kommt es zur mündlichen Verhandlung. Und Sie stellen diese Fragen und...
Manchmal kommt es in der Tat zu Überraschungen. Letzte Woche habe ich in einem Verfahren, in dem ich nicht Berichterstatter war, habe ich der Kommission eine Frage gestellt, und dann bekam ich die Antwort: Oh ja, Sie haben völlig recht, wir haben das nicht genau genug geprüft. Der Gesichtspunkt kommt hinzu zu dem, was wir vorgetragen haben. Und in anderen Fällen haben wir es auch erlebt, dass eine Partei den Fall über eine bestimmte Vorschrift plädiert hat und in der mündlichen Verhandlung dann gesagt hat, nein, das war ein Fehler, wir plädieren den Fall jetzt in eine ganz andere Richtung. Auch das sind seltene Ausnahmen, aber es kommt vor.
Wie wird man denn Berichterstatter?
Man wird Berichterstatter, indem der Präsident einem einen Fall zuweist.
Das ist ja für deutsche Juristen ein bisschen seltsam. Wir finden ja immer, dass das sozusagen am Anfang des Jahres eigentlich schon festgelegt sein müsste, wer die Verfahren, die alle mit dem Buchstaben A anfangen, bearbeitet und wer die B- und die C-Sachen bearbeitet und so weiter, weil eben bei uns der Gedanke vorherrscht, es soll auf keinen Fall gemauschelt werden bei der Verteilung.
Also in unserem System ist es zunächst mal so, dass wir eine leicht andere Befindlichkeit haben, dass wir eigentlich etwas verhindern wollen, was man vielleicht den nationalen Richter nennen könnte. Also, um es auf mich zu beziehen, damit sich niemand auf den Schlips getreten fühlt, dass der deutsche Richter in einem deutschen Fall vielleicht eher zugunsten des deutschen Rechts entscheidet als ein anderer Richter. Ich habe jetzt in den 16 Jahren, in denen ich hier bin, habe ich keinen Fall erlebt, wo eine Zuweisung nicht aus sachlich nachvollziehbaren Gründen erfolgt wäre. Besonders schwierige Fälle bedingen besondere Erfahrungen und werden entsprechend so zugewiesen. Und das zweite Kriterium ist dann auf einer anderen Ebene angesiedelt, ein Zusammenhang mit vorheriger Befassung. Wenn man also als Richter in einem bestimmten Bereich gearbeitet hat und sagt, ich möchte in dem Bereich weiterarbeiten und hat da keine Bedenken, dann wächst man sozusagen mit diesen Fällen. Deswegen habe ich auch in bestimmten Bereichen eben relativ viele Fälle machen dürfen. Es gibt Kollegen, die sagen so, jetzt ist es mal genug, jetzt möchte ich mal was anderes machen, und dann versucht der Präsident dem auch Rechnung zu tragen, aber vor allem ermöglicht diese Regelung eine relativ effektive Wahrnehmung. Wenn ein Kollege viele schwere Verfahren hat, dann bekommt er im Zweifel weniger Fälle, weil er mit diesen schweren und großen Verfahren dann auch für eine lange Zeit ausgelastet ist. Also da ist eine große Flexibilität in diesem System, und das würde ansonsten schwieriger werden.
Wenn Sie jetzt auf diese gut 16 Jahre zurückblicken, was hat Ihnen eigentlich besonders viel Spaß gemacht?
Also die ganze Zeit macht mir persönlich natürlich der Austausch mit den Kollegen sehr viel Spaß. Die Erfahrung, dass man rechtliche Dinge aus ganz unterschiedlichen Perspektiven betrachten kann, aber auch, dass es beispielsweise mir gelingt, für Verständnis und Zustimmung zu werben. Und das Interessante ist eben, wenn ich das auf eine gewisse Weise mache, gelingt es mir nicht. Und wenn ich es auf eine andere Weise mache, gelingt es mir. Das heißt, ich habe über die 17 Jahre in gewisser Weise gelernt, wie kann ich denn ein Thema an meine Kollegen heranbringen? Auch persönlich ist es natürlich sehr bereichernd, wenn Sie mit Kollegen aus Griechenland oder aus Portugal, die sich in Deutschland bestens auskennen, weil sie sozusagen in Deutschland mal studiert haben oder einen Bezug zu Deutschland haben, wenn sie die deutsche Tagesaktualität diskutieren und wenn sie dann hören, dass es eine ähnliche Diskussion in diesen Ländern gibt, die vielleicht sogar zu gleichen Ergebnissen oder zu ganz anderen Ergebnissen geführt hat und aus welchen Gründen, das ist persönlich sehr bereichernd.
Das ist eine gute Überleitung zu der Frage, wie arbeitet es sich an einem internationalen Gericht? Also das ist ja nun schwierig, weil Sie alles auf Französisch diskutieren. Französisch ist die Arbeitssprache. Sie haben in Paris studiert, Sie haben beim französischen Richter gearbeitet, Sie hatten eine Gastprofessur in Tours und an der Sorbonne in Paris. Also Sie sind an das Französische gewöhnt. Es fällt Ihnen wahrscheinlich leicht, aber wie geht das anderen Richterinnen und Richtern, gerade die neu herkommen aus Osteuropa? Also muss man sich da zusammenraufen und wie kann man da als, sag mal, schon lang hier Arbeitender auch Brücken bauen?
Man kann und man muss, und das ist immer natürlich eine Herausforderung. Ich kann mich erinnern, ich bin mal mit Kollegen in einem Aufzug gefahren und verstand die Sprache nicht, in der sie sich unterhielten. Es waren in der Tat zwei Kollegen aus Osteuropa, die sich in Russisch unterhielten, weil das die Sprache war, in der sie beide sich fließend miteinander unterhalten konnten. Man hilft natürlich gerne, wenn es mal holpert, weil es ja darum geht, dass wir sozusagen die Befindlichkeit eines jeden Richters zunächst mal verstehen wollen. Selbst wenn wir dem dann nicht folgen, ist es häufig wichtig zu sagen, ja, wir müssen dann bei einem Punkt vielleicht etwas vorsichtiger sein oder müssen das vielleicht anders formulieren, um dem Bedenken Rechnung zu tragen. Also es ist immer sehr wichtig, genau zu hören, was steckt da dahinter, was ist wirklich das Problem. Es ist aber natürlich auch so, dass die Arbeitssprache Französisch eine gewisse Tradition aufweist, die im 21. Jahrhundert natürlich bei dieser großen Europäischen Union auch vielleicht in der Zukunft einmal überdacht werden muss.
Also eher Englisch vielleicht.
Beispielsweise, weil es natürlich zunehmend schwierig wird, in gewissen Ländern qualifiziertes Personal, auch unsere Referenten oder andere Mitarbeiter des Hauses, zu gewinnen. Denn das Französische ist nicht mehr die Referenzsprache, die sie einmal vor 70 Jahren war. Und das ist dann zu bedenken, weil sich einfach die Europäische Union verändert hat. Sie ist viel größer geworden, sie ist viel gestaltiger geworden und das müssen wir natürlich berücksichtigen, aber das ist eine Frage für die Zukunft. Ich war zum Beispiel sehr erstaunt, als ich 2006 hierher kam, dass der polnische Kollege ein Französisch sprach, das ich sozusagen nur als Französisch bezeichnen konnte.
Da haben Sie gewundert.
Da war kein Akzent, da war kein Nachdenken über einen Begriff oder einen Ausdruck, das war einfach perfekt. Und er erklärte mir dann später, in der Jugendzeit haben seine Eltern neben dem Haus des französischen Botschafters gewohnt und er hat mit den Kindern dort gespielt und hat so das Französische von klein auf gelernt. So etwas, das kommt hier natürlich hin und wieder vor. Das sind auch dann Überraschungen, die man erzählen möchte, weil es auch dazu gehört, wie bunt Europa ist. Und in den kleineren europäischen Ländern hat man ohnehin den Eindruck, dass Sprachfertigkeiten auch besonders gefördert werden und besonders wichtig sind. Je größer das Land ist, desto mehr genügt man sich irgendwie selber. Und das ist etwas, was wir Deutschen auch manchmal bedenken müssen.
Es geht ja nicht nur um die Sprache, es geht ja auch um das Rechtsverständnis. Und wir haben ganz verschiedene Rechtssysteme in Europa. Wie findet man da zueinander?
Manchmal wird uns ja auch vorgeworfen, dass die Dinge nicht so klar sind, wie sie sein könnten. Aber diejenigen, die uns da kritisieren, verkennen manchmal, dass es gerade unsere Kunst der Verbindung von Rechtstraditionen ist, das Bekenntnis nicht zu eindeutig ausfallen zu lassen. Denn in Europa, das ist vielleicht auch ein allgemeinerer Punkt, geht es ja gerade nicht darum, dass einer gewinnt, sondern es geht darum, eine Lösung für ein gemeinsames Problem zu finden, das für alle irgendwie akzeptabel ist. Mal mehr, mal weniger, aber es muss immer sozusagen noch so sein, dass man sagt, naja, das ist jetzt nichts, weshalb ich mich ganz schlecht behandelt fühle oder was gegen meine tiefsten Rechtsüberzeugungen verstößt. Das ist zumindest immer unser Ziel. Und deswegen sind wir manchmal eben auch so behutsam und sagen eben, legen uns sozusagen nur so weit fest, wie es sein muss. Und dann sehen wir in weiteren Verfahren, ob es dabei bleiben kann, ob wir Ergänzungen vornehmen oder ob man sogar weitergehen kann, weil die Lösung dann doch auf mehr Akzeptanz stößt, als man vielleicht zunächst erwartet hat. Das ist sozusagen etwas, was sich entwickelt.
Ich komme noch auf einen Punkt, auf ein kleines Erdbeben zu sprechen. Sie wissen vielleicht schon, worauf ich zu sprechen kommen will, auf den Mai 2020, als das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, ich sage es jetzt mal, bisschen grob formuliert, der EuGH sei zu weit gegangen, er habe der Europäischen Zentralbank nicht genügend Grenzen aufgezeigt. Also das ist ja ein Spannungsfeld, was irgendwie in der EU immer wieder zu bewältigen ist, dass einzelne nationale Gerichte bestimmte Vorstellungen haben und dass sie einen anderen Blickwinkel haben. Also wie geht es Ihnen? Können Sie dieses Betonen der Eigenständigkeit verstehen oder finden Sie das eher ärgerlich?
Wenn Sie die Frage so in die Alternative stellen, dann kann ich das sehr gut verstehen und finde das keineswegs ärgerlich. Ich finde das eher, jedenfalls im Grundsatz, berechtigt, wenn ein nationales Gericht sein Rechtsverständnis zum Ausgangspunkt seiner Überlegungen macht. Und ich finde es auch vom Grundsatz her richtig, wenn ein mitgliedstaatliches Gericht sagt, wir haben dieses und jenes Rechtsverständnis, ist es, um es vereinfacht auszudrücken, nicht auch mit dem Unionsrecht so vereinbar und so unionsrechtlich zu sehen. Allerdings, und vielleicht gestatten Sie mir, dass ich das ein bisschen ausführlicher beantworte, ist es so, dass man natürlich die Aufgabe des Gerichtshofes richtig in den Kontext der europäischen Integration rücken und in diesem Kontext verstehen muss. Zu mir hat mal ein sehr kluger Kollege, Professor, gesagt, wenn ich mir das so ansehe, kein Deutscher übrigens, wenn ich mir das so ansehe, dann haben die deutschen Gerichte so viele Vorlagen gemacht an den Europäischen Gerichtshof, aber ganz überwiegend immer verloren. Und er verstehe nicht, warum sie dann noch immer so viele Vorlagen machten. Und ich habe geschmunzelt, weil die Beobachtung ist vielleicht ein bisschen überzogen, aber keineswegs grundfalsch.
Was heißt verlieren?
Aber was heißt verlieren? Denn es geht nicht um Gewinnen und Verlieren. Denn dann würden wir noch wie vor 75 Jahren oder vor 80 Jahren im Zweifel aufeinander losgehen. Sondern es geht gerade darum, dass dieser Gerichtshof teilweise sehr politisch gespielte oder politisch aufgebauschte Fragen gegensätzlicher Interessen versucht, als Rechtsfragen zu entscheiden und damit eine gewisse Befriedung des zugrunde liegenden Konflikts erreicht. Und dann eine Lösung findet, die für Europa als Ganzes lebbar ist, die akzeptabel ist, auch wenn natürlich in der einen oder anderen Perspektive eine Regierung sagen würde, nein, das ist für mich nicht akzeptabel. Aber dann eben, das ist ja auch die Erfahrung mit der Vorratsdatenspeicherung, beispielsweise das irische Höchstgericht hat ja kürzlich entschieden, obwohl sie eine sehr kritische Vorlage gemacht haben, ja, Der Europäische Gerichtshof hat so entschieden und demnach ist auch der nationale Rechtsstreit genauso zu entscheiden. Also man hat das dann so akzeptiert. Und das ist natürlich das, worum es dann in Europa geht. Die Richter wollen uns natürlich und sie dürfen das gerne versuchen, uns von ihrer Rechtsmeinung zu überzeugen. Es wäre manchmal wünschenswert, dass sie sich sozusagen das Europarecht genauer ansehen. Manche, gerade auch deutsche Bundesgerichte, machen das vorzüglich. Die kennen das Europarecht mindestens genauso gut wie wir, wenn nicht vielleicht aufgrund ihrer Spezialisierung sogar besser. Aber andere setzen eben sehr darauf, ihre Meinung sozusagen freigezeichnet zu bekommen. Und das ist eigentlich nicht die Herangehensweise dieses Gerichtshofes, sondern wir sehen manchmal eben dann doch, dass sich die Lösung in einen europäischen Kontext und auch in eine europäische Befriedung der Interessengegensätze einfügen muss. Und das muss natürlich auch, muss ist vielleicht zu viel gesagt, aber da würde ich darum bitten, dass man Verständnis dafür hat. Denn eine bestimmte Entscheidung mag für aus deutscher Sichtweise oder aus der Interessenlage eines bestimmten Landes besser so entschieden werden für die Lösung A, aber aus der Interessenlage anderer Länder ist dann doch die Lösung B die vorzugswürdigere. Und das müssen wir, wenn die normativen Grundlagen ganz offen sind, müssen wir das dann beides berücksichtigen und überlegen, was machen wir denn da nun draus? Und da ist unsere Perspektive dann in der Tat und muss unsere Perspektive eine europäische sein. Wir können nicht sagen, weil das ein besonders wichtiges Gericht aus einem bestimmten Land ist, dann machen wir das eben so, wie die das wollen. Nein, sondern wir müssen eben immer den europäischen Kontext insgesamt sehen und uns dann zu einer Lösung durchringen. Das ist manchmal schwierig und führt manchmal auch dazu, dass vor uns dann niemand so richtig gewinnt und niemand so richtig verliert. Aber das ist natürlich auch die Besonderheit des Europäischen Gerichtshofes.
Wenn jetzt ein nationales Gericht sehr wenig einverstanden ist mit Ihnen, wie Sie vorgehen, dann ist natürlich die Möglichkeit, auch dieselbe Sache immer wieder vorzulegen.
Ja, genau. Und dann würden wir uns auch sozusagen sehr genau darum bemühen, auf die Einwände und auf die Kritik einzugehen. Auch das gelingt manchmal besser und manchmal weniger gut. Aber das gehört für sich genommen ganz normal zum Prozess. Und wir wünschen das auch ganz ausdrücklich, dass man sozusagen in diesem Dialog der Richter bleibt. Allerdings muss ich dann natürlich auch der Ehrlichkeit halber sagen, wir sind natürlich nach dem Vertrag das Gericht, das das Unionsrecht letztverbindlich auslegen muss und haben insofern auch ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist sozusagen dann unsere Sache nach den Verträgen und nicht sozusagen von einer beliebigen Akzeptanz der mitgliedstaatlichen Höchstgerichte abhängig. Denn das ist ja gerade auch der historische Sinn dieses Europäischen Gerichtshofes, dass Europarecht in Deutschland und in Frankreich den gleichen Sinn und die gleiche Bedeutung haben und den gleichen Wert hat. Und auch in allen anderen Ländern ist es natürlich so, dass ich als Unternehmer oder als Bürger meine Rechte, die das Europarecht mir gibt, vor den Gerichten eines Landes genauso mit dem gleichen Inhalt einklagen können muss wie in dem anderen Land. Mit dem Verständnis, wir mischen uns nicht in Fragen des nationalen Rechts ein und bitten dann aber auch darum, dass das Unionsrecht, wenn wir uns das wiederholt so gut überlegt haben, dass wir dann darum bitten, dass das auch akzeptiert wird. Natürlich ist das ein Prozess und natürlich ist man da unter Richtern auch immer für Argumente zugänglich, aber es müssen natürlich Argumente bleiben.
Es gibt so viel, was man in diesem Zusammenhang diskutieren könnte. Die Zeit ist begrenzt, deswegen stelle ich jetzt mal noch eine ganz andere Frage, nämlich ob Ihnen eigentlich schon klar war, als Sie in der Schule waren, dass Sie mal Europarichter werden.
Nein, überhaupt nicht. Nein, ich bin ja auf dem Lande groß geworden und da war das also überhaupt nicht in meiner Perspektive. Das hat sich erst über die Zeit ergeben, durch das Studium und durch die Orientierung nach Frankreich. Und dann, als ich in Paris war, hatte ich dann die Möglichkeit, als Stagiaire beim französischen Richter des Gerichtshofes zu arbeiten. Und dann geriet das Europarecht dann viel konkreter in mein Blickfeld. Aber das war dann für mich eigentlich nur der Auslöser, um dann eine Professur in diesem Bereich dann zu erstreben. Aber auch da hatte ich nicht damit gerechnet, einmal sozusagen in diese Verantwortung gestellt zu werden. Das kam dann viel später, als ich sozusagen dann unmittelbar vor die Frage gestellt, sowas kann man nicht planen, sowas kann man, ja, es gibt vielleicht Leute, die davon träumen, aber das ist letztlich etwas, was das Leben für einen bereithält, im Positiven wie im Negativen, weil man natürlich eine ganz tolle Aufgabe hat, aber natürlich auch eine hohe Verantwortung, die einem mitunter auch mal eine schlaflose Nacht bereitet und vor allem auch viel Arbeit macht. Und das natürlich dann für das Leben bedeutet, dass man auch für manche schönen Dinge dann auch keine Zeit hat, weil man eben diese Arbeit so gerne und so erfolgreich machen möchte, wie man es sich halt vornimmt.
Jetzt sind Sie 17 Jahre an diesem Gerichtshof. Jeder Mensch wird mit zunehmendem Alter weiser, schätze ich mal. Also hoffen wir jedenfalls. Aber wie ging es Ihnen? Haben Sie das Gefühl, Sie haben was dazugelernt? Was war vor allen Dingen ein Learning, wie man so im Neudeutschen sagt?
Ich glaube, ich lerne noch jeden Tag dazu und finde den Umstand, dass ich das kann, alleine etwas sehr Bereicherndes, etwas sehr Spannendes, was mir also wirklich, wirklich viel, viel Freude macht. Was ich vor allem gelernt habe und da sagen möchte, ist die Vielgestaltigkeit Europas und die Vielgestaltigkeit auch der Perspektiven, die man auf einen Konflikt, der vor uns ausgetragen wird, was man da alles bedenken kann, worauf ich teilweise gar nicht gekommen bin. Und das ist also so spannend, wenn man in der Beratung dann einen Kollegen hört, der sagt, ja, aber das ist alles richtig, aber mein Problem ist eigentlich das Folgende. Und man denkt dann, Menschenskind, er hat ja recht. Und denkt dann vielleicht nach der Beratung, warum bist du eigentlich nicht darauf gekommen? Und überlegt dann, naja, weil bei uns diese Rechtsfrage eben nicht in dieser Perspektive steht, sondern in jener Perspektive steht. Und es ist dann sehr bereichernd, das zu tun. Also das ist wirklich das, wo ich sagen würde, man wird weiser, man wird in jedem Fall auch nicht nur gegenüber solchen Rechtsauffassungen toleranter, sondern man wird auch insgesamt, was das Leben angeht, toleranter. Ich habe hier so viele verschiedene Dinge gesehen, so viele verschiedene Weisen mit Lebenswirklichkeit umzugehen und sich auch darüber zu beklagen, sodass ich sagen möchte, ja, das ist einfach ganz interessant zu sehen, dass es so viele Möglichkeiten gibt, das Leben zu gestalten und ich eigentlich froh bin, dass das so sein kann und wir auch in der Rechtsprechung dann immer wieder diskutieren müssen, legen wir uns da auf ein Modell fest, lassen wir viele Möglichkeiten zu und das ist also beispielsweise gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften oder Adoptionsrechte, welche Voraussetzungen muss die Anerkennung einer Scheidung ausgesprochen in einem Nachbarstaat haben, sind wir da sehr formal, sind wir da sehr großzügig, das regelt alles sozusagen das Leben der Menschen. Und das muss man im Blick haben und nicht nur sozusagen das, was das nationale Recht vorschreibt. Das sind beispielsweise Dinge, wo ich persönlich dann viel, viel lerne, weil ich sehe, naja, in einem bestimmten Land geht das ganz anders und funktioniert auch. Und bei anderen Sachverhalten sage ich dann, nein, nein, also das muss genau so sein. Und ich stelle dann fest, ja, das sehen viele genauso, weil das ein so wichtiger Bereich ist, weil wir da ganz fest stehen müssen und sagen müssen, beispielsweise in den rechtsstaatlichen Garantien, ein Richter muss unabhängig sein, er muss sozusagen von beiden Seiten geachtet werden können, weil er für jede Seite zugänglich ist, weil er ihnen zuhört und weil er unabhängig sein Urteil trifft und nicht, weil er auf einer bestimmten Seite näher steht als der anderen. Also es ist sozusagen diese Mischung von Festigkeit zu bestimmten Prinzipien und Offenheit zur Vielgestaltigkeit Europas, die in der Verbindung dann das ist, was ich wirklich gelernt habe hier.
Jetzt hat der Gerichtshof seinen 70. Geburtstag gefeiert. Wenn man mal weiter in die Zukunft blickt, es gibt natürlich viele Dinge, die auch im Argen liegen in Europa. Ich sage mal, das Thema Rechtsstaatlichkeit in Polen, Ungarn und anderen Ländern, an der muss gearbeitet werden. Welche großen Aufgaben sehen Sie für den Gerichtshof?
Also die Rechtsstaatlichkeitsdiskussion ist sicherlich ein großes Thema für den Gerichtshof. Ein ebenso großes Unterthema der Rechtsstaatlichkeit ist die Bekämpfung der Korruption, die natürlich nicht nur den Rechtsstaat, sondern auch die Demokratie unterminiert. Ein weiteres sehr wichtiges Thema ist natürlich, dass sich der Bürger von den europäischen Institutionen, vom europäischen Handeln insgesamt ernst genommen fühlt, dass also gerade in den Fällen, in denen das europäische Recht dem Bürger Ansprüche gibt, und sei es nur das banale Beispiel der Fluggastentschädigungen, dass das auch ein Recht ist, das wir ernst nehmen. Oder vielleicht nicht das Recht auf saubere Luft in dem Sinne, dass man sagt, man hat einen Anspruch genau auf dieses oder jenes, aber doch ein Recht darauf, dass sich die Mitgliedstaaten in Umsetzung des Unionsrechts an diese Vorgaben halten, von denen sie ja versprochen haben in Brüssel, dass sie sie einhalten werden. Also das sind, glaube ich, ganz wichtige Dinge, in denen wir auch in Zukunft noch sehr, sehr viele wichtige Dinge entscheiden müssen zugunsten der Bürger. Aber wir müssen auch für uns selber sozusagen Herausforderungen ernst nehmen. Sie haben ganz zu Anfang unsere Amtszeit angesprochen, die nur 6 Jahre dauert. Es gibt, wie gesagt, Länder, die die Wiederernennungen davon abhängig machen, ob die Richterin oder der Richter weitermachen möchte und ob er noch jung genug ist, die herausfordernde Tätigkeit erfolgreich wahrzunehmen. Aber im Übrigen sozusagen keine Entscheidung darüber treffen, ob sie diesen Richter oder diese Richterin mögen oder nicht mögen und dergleichen mehr. In anderen Ländern ist das anders. Da hat man den Eindruck, dass manche Kollegen, die gerne geblieben wären, gehen mussten, weil, ja, wir wissen nicht genau warum.
Vielleicht wegen politischer Strömung?
Wir wissen das nicht. Das wird nicht kommuniziert. Und das wirft natürlich immer wieder die Frage auf, sind 6 Jahre nicht eigentlich zu kurz, um die richterliche Unabhängigkeit wirklich vollumfänglich zu schützen? Weil man möchte natürlich nicht, dass ein Richter am Ende seiner Amtszeit vielleicht versucht, Urteile zugunsten seines Mitgliedstaates oder zugunsten seiner Regierung zu erreichen, um zu sagen, ich bin doch ein toller Kandidat für ein neues Mandat. Das wäre natürlich ganz schädlich. Das ist so eine Diskussion, die immer mal wieder hochkommt, wo man überlegen muss, müssen da unsere Regelungen nicht angepasst werden. Wir haben auch, um das nur zu ergänzen, nach wie vor keine Regelung, die eine Altersgrenze vorsieht. Das geht meistens gut, weil die Kollegen natürlich sehr vernünftig sind und sagen, irgendwann ist es dann mal gut. Aber es führt durchaus dazu, dass wir manche Kollegen in hohem Alter im Vergleich zu deutschen Üblichkeiten hier haben. Auch da ist die Frage, soll das so bleiben? Zu der Frage der Arbeitssprache hatten wir vorhin schon gesprochen, soll das so bleiben oder muss sich das ändern? Also auch sozusagen unsere Rolle als Gerichtshof ist natürlich ständig etwas, was neu ausgerichtet werden muss, wo wir die Herausforderungen spüren müssen und wo wir uns dann auch richtig verhalten müssen. Und da sind wir sozusagen ständig wachsam, um uns selber zu verbessern. Auch das gehört dazu, weil wir ja dem Bürger immer wieder eine gute Leistung bieten wollen, im Sinne, dass wir gutes Recht sprechen.